Katholische Kirche im Sinkflug, darüber möchte ich jetzt sprechen mit Pater Karl Wallner, den ich herzlich begrüßen möchte auf KTV. Worum geht's? Zu SDS. Pater Karl, Detlef Pollack ist ein bekannter Religionssoziologe in Deutschland. Er hat ein Buch herausgegeben, Religion in der Moderne, und ist Mitherausgeber. Das ist letztes Jahr in der dritten Auflage, erweiterten, überarbeiteten Auflage erschienen. Er macht dort auch internationale Vergleiche zum Thema Religion. Und er geht auch der Frage nach, warum verringert sich die Bedeutung von Religion und damit auch der katholischen Kirche, über das wollen wir reden, in Europa und in Nordamerika, nehmen wir mal das als Schwerpunkte. Und Anfang April war er Gast im Schweizer Fernsehen in dem Format Sternstunde Philosophie. Das ist ein ganz tolles Format, das schaue ich mir oft an. Manchmal auch Sternstunde Religion. Die Schweizer machen da echt oft eine sehr gute Arbeit. Und seine These lautet, genau das, was ich zu Beginn gesagt habe, in Westeuropa und in den USA, aber auch woanders, Religion ist im Sinkflug. Schauen wir mal auf die katholische Kirche. Von Deutschland her sind ja die Zahlen bekannt. 2022 sind ca. 520.000 Katholiken aus der katholischen Kirche ausgetreten. 2024 waren es 408.000, 2025 307.000. Also diese Zahlen brauchen wir gar nicht mehr kommentieren. Die sprechen für sich. Das ist alles sehr dramatisch. In den USA, sagt er, da treten auch sehr viele Menschen aus der katholischen Kirche aus. Wird aber so nicht sichtbar durch den Zuzug von vielen Katholiken aus Lateinamerika, aber in den USA gibt es auch schon knapp 30%, die überhaupt keiner Religion mehr angehören. Hier in der Schweiz ist es so, 32% der Schweizer sind Katholiken, 32%, aber die größte Bevölkerungsgruppe ist inzwischen jene, die überhaupt keine Religion oder keiner Konfession mehr angehören oder das so angeben. Und was Polen betrifft, sagt er, also dieser Detlef Pollack, Polen oder die katholische Kirche in Polen erlebt einen Zusammenbruch wie in keinem anderen Land. Die ältere Generation würde noch zur katholischen Kirche stehen, aber die Jüngeren, die suchen sich etwas anderes, was immer das auch ist.
Ja. Ich versuche, einige Antworten zu geben. Grundsätzlich ist das richtig. Also der Glaube ist in der westlichen Zivilisation im Abnehmen. Muss ein bisschen einordnen. Erstens, also wenn man sagt, Religion ist bei uns im Abnehmen, dann stimmt das nicht, wenn man Religion als die allgemeine theistische Gläubigkeit an einen Gott versteht. Denn im Gegenteil, durch die Zunahme des Islam werden die Menschen in unseren westlichen Ländern immer religiöser. Also wir haben eine Partei, ich möchte sie jetzt nicht nennen, in Österreich, aber in Wien fördert die sehr jetzt eben die Verbindung zum Islam, und die war eher bekannt eben jetzt also für ihre Distanz zu Glaube, Religion, Kirche vor allem. Und da gibt es eine Studie dazu, das ist mittlerweile die religiöseste Partei, die wir haben in Wien, weil eben so viele Muslime bei ihr sind. Also das heißt, es gibt Religionen im allgemeinen Sinn jetzt eben, also die stärker werden, und deshalb wird die Religiosität auch in unseren Ländern sichtbarer durch den Islam. Bei uns, wir haben sie verunsichtbart, das Christentum. Also das zu dem Allgemeinen, ich bin aber da eher in der Linie von Karl Barth, das Christentum ist nicht eine Religion unter anderem, sondern wir glauben an einen Gott, den wir uns nicht ausgedacht haben, sondern wir glauben an den Gott, der Mensch geworden ist und der zu uns gekommen ist und der sich selbst geoffenbart hat. Die zweite Beobachtung, ich habe die Bücher von Yuval Harari gelesen, und seine Bücher jetzt eben geben ein materialistisches, evolutionistisches Weltbild nieder. Gibt von Johannes Hartl sehr gute Kurzvideos dazu, wo er Yuval Harari aufarbeitet, kommentiert und so weiter. Also das heißt, ich glaube, das Hauptproblem, das wir im Westen haben, ist als Folge der Aufklärung ein doch sehr ziemlich einfaches, evolutionistisches, materialistisches Weltbild, in dem ich keinen Gott brauche, ja, in dem Gott einfach keine Notwendigkeit mehr für sich jetzt eben hat. Das heißt also auch Menschen, die ungläubig sind, die atheistisch sind, also machen den Eindruck, dass sie nach außen hin jetzt eben glücklich sind. Das Dritte ist selbst verschuldet, also dass wir als Christen, als gläubige Christen nicht darüber reden, was eigentlich der christliche Glaube an Profit bringt, was der an Lebensqualität jetzt bringt, weil es gibt bestimmte Werte, die in einem materialistischen Weltbild nicht funktionieren, nämlich die Frage, wozu lebe ich, was ist der letzte Sinn meines Lebens, werde ich geliebt im Letzten und so weiter. Also das sind Themen, wo wir eigentlich eine Antwort bekommen haben von Gott in Jesus Christus, aber die geben wir nicht weiter, weil wir in nicht einmal zweitrangigen, sondern dritt-, viert-, fünftrangigen Themen kirchenstruktureller Art oder jetzt eben gefangen sind und uns gegenseitig da auch befetzen und so weiter. Also das macht einen guten Eindruck, abgesehen dann von den ganzen moralischen Skandalen, die hier jetzt eben dann öffentlich geworden sind. Also das ist auch ein Thema natürlich. Wir haben aber eine Zunahme der Religiosität der Christi, also des christlichen Glaubens, gerade die Freikirchen, die ich hier nennen möchte, also sind ja auf der Linie, dass Christentum keine Religion ist, unter anderem, sondern eben hier ist etwas anderes gekommen, weil Gott sich selbst geoffenbart hat und nicht bloß ausformulierte Sehnsucht des Herzens nach dem Letzten. Aber auf jeden Fall, die nehmen ja zu, also wo ein klar christliches Profil jetzt ist. Und in den Ländern Afrikas und Asiens haben wir ein starkes Wachsen des Christentums, nicht nur eben jetzt wegen der Demografie, sondern dort eben auch, weil eine intensive Gläubigkeit ist, weil eine große Zielorientierung, eine dogmatische, also eine vom Glauben her, eine klare Selbstverständlichkeit in Glaubensdingen ist und deshalb auch diese große Sehnsucht der Mission, die dort vorhanden ist. Also das sind Themen, die, glaube ich, man auch hier berücksichtigen muss. Tatsächlich ist es so, dass auch die Demografie, das ist vielleicht der letzte Punkt, den ich noch nennen möchte, es werden immer die Austrittszahlen genannt, du nennst es auch. Ich habe mal anhand der Statistik der österreichischen Kirche so eine Zusammenstellung gemacht, also ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, bei uns sterben mehr Katholiken weg, als durch die Kindertaufe dazukommen schon. Also es ist nicht so, dass der Austritt das große Problem ist, sondern es ist demografisch einfach ein so großer Abwärtsschwung, der schon seit langem begonnen hat. Und bei uns jubeln dann eben jetzt kirchliche Statistiker, weil die Austrittszahlen zurückgehen. Aber warum gehen sie zurück? Weil es bald immer weniger Katholiken gibt, die austreten können. Ja, also das ist unser Hauptproblem, ist die Demografie. Das hatte in den 60er, 70er Jahren begonnen, nach der Boomer-Generation. Und das eben ist unsere große Herausforderung. Und dazu kommt nicht nur, dass zahlenmäßig die Zahl jetzt eben der Kinder von Katholiken jetzt eben abnimmt oder von Christen abnimmt, sondern die Weitergabe des Glaubens, also wenn man das wirklich evaluiert, die Weitergabe des Glaubens an die nächste Generation funktioniert einfach viel zu schlecht, ja. Und wir haben da nie justiert, nicht? Also nie evaluiert. Also, wir machen Erstkommunion und danach ist niemand in der Kirche. Wir machen Firmung und machen diese Struktur oder Lebenssakramente, so wichtig und gut sie sind, einfach so weiter. Wir evaluieren nie und schauen uns nicht an, wie könnten wir das effizienter machen. Ich würde mir hier auch mehr Experimentierfreudigkeit jetzt eben wünschen. Also die Ursachen sind vielfältig, aber grundsätzlich stimmt es, dass das Christentum ein Problem hat.
Dieser Religionssoziologe Pollack, also wer es genau wissen will, was er gesagt hat, sollte die Sendung nachschauen. Ich habe einfach so vom Hören her ein paar Notizen gemacht und die so zusammengetragen. Er zeichnet so die Entwicklung der letzten 50 Jahre nach und er sagt so, ich höre gern Leute, die mal was anderes sagen, um die eigene Position zu checken, zu spiegeln, das tut gut. Und was sagt er? Er sagt, vor 50 Jahren bezeichneten sich die meisten Leute, wir reden jetzt von unserem Gebiet, als religiös und spirituell. Dann kam die Freiheitsbewegung der 60er, 70er Jahre, und zwar mit so Themen wie Autonomie, Hinterfragen von Autoritäten, Minderheiten gewinnen an Bedeutung. Und es führte dann auch dazu, dass Menschen Abstand nahmen von der katholischen Kirche und von der Autorität. Und heute sagt er, und das sehe ich, ist kann man schon auch so bestätigen. Heute sagen viele Menschen, sie seien nicht religiös, aber sie seien spirituell. Und interessanterweise sagt der Pollack so, und sie sagen dann, ich glaube an ein höheres Wesen. Aber wenn man sie dann fragt, ja, was ist es genau, dann können sie es nicht benennen.
Wir hatten in der Kirche das Phänomen, dass die Kirche sich im 19. Jahrhundert immunisiert hat durch eine doktrinäre, wie soll ich sagen, strenge, enge möchte ich nicht sagen, sondern einfach strenge. Also man hatte sich immunisiert gegen bestimmte Anfragen aus den Naturwissenschaften und so weiter und so fort. Und das Ganze ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebrochen und in den 60er, 70er Jahren nicht. Also sieht man sich konfrontiert mit völlig neuartigen Strömungen. Der große Theologe der damaligen Zeit war der Teilhard de Chardin, nicht? Also der versucht hat, ein kosmologisches Ganzes jetzt eben aus dem Christentum zu denken und so weiter. Und dann passiert es einfach, dass die Kirche auseinanderbricht in ihrer Theologie und sich in einem Pluralismus jetzt eben von Einzelthemen verliert. Das ist die Zeit, wo Hans-Urs von Balthasar versucht, eine Gesamtsynthese zu machen. Das ist die Zeit, wo dann Josef Ratzinger das Prinzipielle festhält in der Einführung in das Christentum und so weiter. Und wir sind in einer Situation, wo das grundsätzliche Problem bei uns ist, dass wir den christlichen Glauben nicht verstehen als die Selbstoffenbarung Gottes, sondern ihn interpretieren, so nach der Art von Hegel, also Hegel wurde dann von Feuerbach auf den Punkt gebracht, nicht jetzt eben Gott schafft den Menschen, sondern der Mensch schafft sich Gott. In uns denkt sich ein absoluter Geist nicht und das formuliert sich dann in verschiedenen religiösen Vorstellungen jetzt eben aus. Also die Idee, Religion ist was Selbstgemachtes, Selbsterdachtes und auch in der Kirche nicht, deshalb verwende ich ja manchmal diese Sachen, wenn du dich nicht an die Offenbarung hältst, bist du ganz nah am Götzendienst. Weil da tritt Gott eben dagegen ja an in seiner Offenbarung, dass nicht wir uns ein Bild, eine Vorstellung von Gott machen, sondern dass er uns das Bild von sich gibt, wie er selbst ist. Dazu inszeniert er das Alte Testament, wo er seine Herrlichkeit und Unfasslichkeit offenbart. Nicht dann eben in Jesus Christus wird er Mensch. Und das ist eben wirklich das Problem. Ich denke mir, meiner, mir, mich. Nicht Horx hat diese Zeit interpretiert als Zeit des Mega-Individualismus. Und das hat ja in der katholischen Kirche begonnen. Wie oft habe ich das gehört? Ich kann mich damit nicht identifizieren, was hier der Papst oder sonst irgendwie jetzt sagt oder was im Katechismus steht. Und das ist der Anfang vom Untergang. Ja? Man kann darüber reden, aber der Glaube ist auch eine Form des Gehorsams. Ich übernehme etwas, was ich im Letzten so nicht verifizieren kann. Dass meine Hände ja, jetzt einen Ton von sich geben, das hören wir, das ist sinnlich, das ist verifizierbar. Nicht? Aber eben jetzt die Wirklichkeit Gottes, dass er in meinem Herzen wohnt, im Heiligen Geist, ja, also das kann ich eben nicht verifizieren. Also das ist schon ein großes Problem, was wir hier jetzt eben haben. Und dann gibt es den Spruch von meinem lieben verstorbenen Abt Gregor, Henkel Donnersmarck, großartige Führungspersönlichkeit, die Heiligen Kreuz in diese Blüte gebracht hat, ist schon im Himmel. Am Ostersonntag ist er gestorben, 2025, gemäß seinem Wahlspruch, so rex si dominus vere. Und der hat gesagt, nicht, also die Kinder der liberalen Katholiken sind Esoteriker geworden. Also ich denke mir, meiner, mir, mich, und da gibt es andere spirituelle, religiöse Vorstellungen. Die Kinder dieser Esoteriker sind Atheisten geworden und dann hat ihn zugefügt und die Enkelkinder werden einen Moslem heiraten müssen. Also es ist sehr politisch unkorrekt, was ich hier zitiere und er möge mir das verzeihen. Ja, aber es ist in seiner Plakativität und Simplifizierung einfach auch wirklich ja erhellend, nicht? Also weil die Religiosität, noch einmal, die geht nicht zurück. Die ist durch andere Religionen hier anwesend und die Stärke des Kommens anderer Religionen resultiert ja aus dem Vakuum, was wir hier erzeugt haben, indem wir den christlichen Glauben seit Jahrzehnten nicht lebenstragend jetzt eben nehmen. Und noch einmal, unser Fehler ist, also wir haben in der Kirche nicht kommuniziert, viel zu wenig. Was hast du von Jesus Christus? Er ist als unser Erlöser gekommen, als Sündenvergeber, um uns Ewigkeit zu eröffnen. Das kommunizieren wir nicht. Also, dass hier einer kommt in die Welt, nämlich Gott selbst, der uns sagt, ich komme, weil ich euch unendlich liebe, ja, weil ich euch von euren Sünden erlösen möchte, weil ich euch Kraft geben möchte in den Sakramenten, damit ihr gut und heilig lebt und Liebe lebt, so wie ich euch das vorgezeigt habe. Und ich eröffne euch dann einen Weg ins ewige Leben. Sind abstrakte Werte, ja, aber es ist das Entscheidende des Christentums. Und die Leute sind ja Jesus nicht nachgelaufen, weil er gescheit geredet hat, sondern weil er sie geheilt hat, ja, weil sie profitiert haben von jeder Berührung, von jedem Wort, das er ihnen gesagt hat.
Sehr geehrter Pater Karl Wallner und Pfarrer Rimmel, ich bin sicher, die Menschen glauben heute nicht weniger als früher. Allerdings ist der soziale, kirchliche und staatliche Druck zum Glauben müssen weg. Da hast du gerade was dazu gesagt. Pollack, ich bringe jetzt immer wieder ihn, um einfach mal diese Position auch mal zu diskutieren. Er sagt, in jedem Fall ist es so, Pollack würde dazu sagen, und in der Sendung kam auch der Begriff, es gibt heute schon sowas wie eine transzendentale Obdachlosigkeit. Dass es viele Leute gibt, die im Blick auf Gott heimatlos geworden sind. Also wenn man mit Leuten diskutiert, da sagen das schon viele. Was wirklich im Herzen ist, das ist eine andere Geschichte, aber die transzendentale Obdachlosigkeit, der begegne ich zumindest. Ja. Und er sagt, viele Menschen kommen damit klar, und stellen sich auch die letzten Fragen nicht mehr. Sie vermissen nichts. So Pollack. Solche Leute gibt es einfach. Und er sagt, weil du jetzt immer auf die Katholiken kommst, die Situation der Katholiken ist so, zum Beispiel am Sonntag. Glaube ist heute eine Option von vielen. Der Mensch, die Gläubigen sagen manche, gut, was in der Kirche passiert, das kenne ich schon, muss ich vielleicht gar nicht hin. Ich kann am Sonntag auch ein alternatives Programm machen. Ich kann zum Fußball gehen, ich kann mir ein Konzert anhören, kann Ausflug mit der Familie machen, ich kann mit der Familie frühstücken und kann die Zeitung in aller Ruhe lesen. Ja, dann gleich die Frage, Pater Karl, warum denn dann noch am Sonntag in die Heilige Messe? Das ist ja das, was du in dieser Sendung jetzt immer versuchst zu platzieren, dass wir verstehen, warum wir überhaupt Christen, Katholiken sind und was bringt's, katholisch zu sein und in die Kirche zu gehen.
Entschuldigung, wenn ich jetzt wieder lache, aber mir fällt wieder mein Backendl ein. Ich glaube, das ist schon ominös geworden oder berüchtigt geworden, nicht? Also es ist halt so, wenn du nicht weißt, wie ein Backendl schmeckt, ja, also kannst du keine Sehnsucht danach haben, ja, dann fehlt es dir auch nicht. In dem Augenblick, wo du ein Backendl gegessen hast, so ein richtiges österreichisches oder am besten ein steirisches Backendl, ja, dann, ich habe nämlich gestern, es ist nach Ostern, und also auf jeden Fall, dann fühlst du den Himmel. Also ich gehe jetzt von meiner Geschmackskulisse jetzt eben aus. Und das wäre eigentlich die Aufgabe, also den Menschen zu zeigen, die können rund und so weiter sich fühlen in dieser Welt. Ja, denen fehlt scheinbar nichts. Ja. Aber dieses scheinbar wird in dem Augenblick entlarvt einer Lehre, dass wenn sie Gott begegnen, nicht? Und ich möchte eines, weil du da den Soziologen Detlef Pollack hier nennst, ich möchte eine Person nennen, wo ich sein Buch sehr empfehlen kann. Ich war vor kurzem hier in Wien, gab es eine Veranstaltung mit Tobias Haberl von der Süddeutschen Zeitung, der diesen Artikel und dann das Buch geschrieben hat, Unter Heiden. Ja? Ich war begeistert von dem Mann. Der hat erzählt eben, wie es ihm geht, als gläubigen Christen jetzt, ne? Wie er auch dadurch immer tiefer reinkommt ins Christentum, auch seine Freundschaft mit dem Martin Moserbach und so weiter. Also ich war wahnsinnig beeindruckt, nicht? Also hier ist ein Mensch, der deshalb so viel Resonanz hat, weil er jetzt eben, weil er etwas kommuniziert, wo die Leute glauben, mir fehlt nichts. Und dann kommt plötzlich so ein Journalist aus einem liberalen Blatt, wie es die Süddeutsche Zeitung ist, ja, wo er die, jetzt seine Kollegen, wie er sagt, auch nichts mit dem lieben Gott auf dem Hut hat. Und der strahlt jetzt eben, wie soll ich sagen, eine Rundheit im Leben aus, weil er jetzt eben Christus gefunden hat, weil er gläubiger katholischer Christ ist. Und ich glaube, das müssen wir kommunizieren, nicht? Also, dass das Christentum noch einmal Profit jetzt eben bringt, ja? Aber wir können es den Leuten nicht aufmanipulieren, ja? Aber wir müssen bezeugen, dass das Christentum kein Masochismus ist. Das ist ja die Vorstellung. Junge Leute, die, wie soll ich sagen, die nicht, also das in die Kirche gehen, ja, wenn es nur verbunden ist, ich muss früh aufstehen und dann sitze ich da, dann habe ich eine langweilige Predigt und da geschieht irgendwas, was mich nicht wirklich interessiert. Also in dem Augenblick werde ich nicht gerne in die Kirche gehen. Aber wenn ich das so gestalte, dass wirklich eine Gottesbegegnung erfolgt, und ich sage auch dazu, also ihr wisst alle, dass ich ein Anhänger jetzt eben, also da, dass wir im Heiligenkreuz das Zweite Vatikanum in der Liturgie umgesetzt haben mit lateinischer Liturgiesprache und dass ich ein Anhänger der normalen Messe bin, aber im Latein und mit den Formen des gregorianischen Chorals und der Spiritualität. Warum pumpt dieser Zulauf zur tridentinischen Messe so? Warum, also ich weiß, in München und auch dort sagen mir die Priester, die Bekehrungen geschehen vor allem darüber, weil die Leute Orte suchen, wo sie eine transzendentale, du hast das Wort transzendentale Obdachlosigkeit verwendet, ich habe mir sofort aufgeschrieben, weil es genial ist, weil es genau diese Situation jetzt eben schildert, weil sie spüren nicht, also ich bekomme dort eine Antwort aus der Transzendenz, weil etwas so gestaltet ist, und das war ja immer die Liturgie der Kirche und der Gottesdienst der Kirche, nicht? Also dass ich hier Gott spüre und nicht bloß eine menschliche Inszenierung. Warum boomen die Gottesdienste in Afrika, wo es diese liturgischen Sachen überhaupt nicht gibt? Ja, also da gibt es keine alte Messe, ja, sondern da boomt. Warum boomen die? Weil dort die Gottesdienste so gestaltet sind, dass eine Berührung durch Gott geschehen kann. Und das ist die Challenge, die wir eigentlich haben, die Herausforderung. Und da müssen wir uns wirklich an der Nase nehmen, was haben wir denn falsch gemacht? Ja? Warum laufen die Leute zum Guru und in Esoterik-Seminare und glauben jeden Schmarrn, ja, Entschuldigung, so irre Sachen gibt es da. Ja? Und es gibt in jedem Radio, gibt es Astrologiesendungen rauf und runter und so weiter. Warum glauben die Leute so wirres und abseits jeder Rationalität? Was haben wir falsch gemacht? Haben wir diese transzendentale Obdachlosigkeit wahrgenommen und geben wir die Antwort vom transzendenten Gott, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat und in der Sakramentalität der Kirche fortleben möchte?
Der Begriff transzendentale Obdachlosigkeit stammt, glaube ich, von dem Philosophen Georgi Lukasch. Ich kenne ihn nicht näher. Wenn Pollack sagt, viele Menschen kommen damit klar, ohne Gott zu leben, das erlebe ich inzwischen anders. Ich habe einen guten Freund, war bei der Hochzeit dabei, auch als Priester habe ich konzelebriert. Und ich habe dann erlebt, wie er sich so über die Jahre, warum auch immer, von der katholischen Kirche entfremdet hat. Warum auch immer. Skandale oder was weiß ich. Ich kann es nicht sagen, ich habe ihn nie gefragt. Und dann kam so die Hinwendung auch zu anderen Religionen, vor allem dann die Hinwendung zur Philosophie, Stoa, vor allem Stoa. Und kürzlich sagte er zu mir, Thomas, ich habe jetzt festgestellt, wir führen das Tischgebet zu Hause wieder ein, weil wir brauchen Rituale. Und ich glaube, wenn wir ganz klar, ich mache mal einen Aufschlag. Warum am Sonntag in die Kirche? Ich sage drei Dinge. Prophet sind drei Dinge. Das eine ist Gemeinschaft erleben, Gemeinschaft erfahren. Gerade in Zeiten, wo wir so viele Menschen haben, die vereinsamen. Es tut gut, andere Menschen zu treffen, auf andere Menschen zuzugehen, angesprochen zu werden, Gemeinschaft zu erleben. Das andere ist, ich begegne Jesus Christus im Wort. Und dieses Wort Gottes, das gibt mir einen moralischen Kompass fürs Leben. Ich weiß, was gut und was schlecht ist. Das sind die 10 Gebote im Alten Testament. Das sind die Seligpreise unseres Herrn Jesus Christus. Wenn ich in die Kirche gehe, wenn ich gläubig bin, dann bekomme ich hier ein System, das wie so ein Gelände ist, durch das ich durchs Leben gehen kann. Und natürlich das Höchste ist auch die Begegnung mit Jesus Christus in der Eucharistie. Und hier wird deutlich, das ist die Begegnung, die ich jeden Sonntag, manche jeden Tag in der Heiligen Messe habe. Und letztlich gibt mir das auch den Sinn für mein Leben, weil in der Kirche höre ich immer wieder, du bist auf Erden, um einmal ganz bei Gott zu sein. Und so wie in guten Ehen, hoffe ich mal, dass es so ist, die einander sagen, dass sie einander gern haben und lieben und das immer wieder, so brauche ich auch immer wieder diesen Input, um diese Beziehung zu Christus zu stärken und von Jesus Christus her auch gestärkt zu werden. Ich glaube, das ist Profit, Gemeinschaft, moralischer Kompass und Sinn fürs Leben. Transzendentale Obdachlosigkeit, glaube ich, stimmt deshalb, weil es so viele Menschen gibt, die ohne Plan durchs Leben gehen und gar nicht wissen, warum sie wirklich auf diesem Planeten sind.
Thomas, ich kann dem nichts mehr hinzufügen. Ja, also dass wir uns überlegen. Ja, es ist wirklich so. Ja, wer glaubt, ist nie allein und der braucht Gemeinschaft. Also ohne das geht es nicht. Ja. Und dann eben die Begegnung mit dem Wort Gottes, das dich herausfordert, aber auch stärkt. Ja. Und die Predigt muss wirklich etwas fürs Leben sein. Da müssten wir sehr justieren. Also unsere Predigten sind viel zu zahnlos geworden. Ich erlebe das in Afrika ganz anders. Also dort wirst du gechallenged, nicht? Und von Bonhoeffer gibt es ja das schöne Wort, hat eine Predigt dich bekehrt, hat sich wer beschwert, dann ist sie richtig. Ja? Dann war die Predigt was wert. Ja? Also es muss ein bisschen, Entschuldigung, wir sind zu zahnlos. Ja? Also es ist zu sehr Gemümmel, ja? Also theologisches Gemümmel. Nicht? Also da müssten wir einiges justieren, weil wir haben nur dieses gesprochene Wort. Und wir haben die Konkurrenz hier gegen TikTok und Instagram und alle wollen uns beeinflussen und so weiter mit Bildern, mit Kurzvideos. Und dann steht der Pfarrer dort und predigt, das muss er wirklich besser ausnützen. Also da muss wirklich, also ich sage meine Studenten in Heiligenkreuz immer, ihr müsst euch überlegen, was sollen die Leute von deiner Predigt profitieren? Was willst du ihnen mitgeben? Wie willst du sie herausfordern? Wo, in welche Richtung willst du sie führen? Was sollen sie von dir lernen? Und so weiter und so fort. Und dann natürlich die persönliche Begegnung mit Jesus Christus in seinem Wort. Nicht? Schon beim Evangelium heißt Lob sei dir, Christus. Hier spricht Christus zu mir. Die heilige Messe, nicht Verbindung mit Jesus, persönliche Verbindung. Er ist lebendig, er ist auferstanden. Ostern begegnet dem lebendigen Christus. Und da gäbe es hunderte Sachen, die mir sofort einfallen, ja, weil ich bin wirklich verzweifelt, weil ich einen jungen Burschen hatte, vor 2 Jahren war das, der hat sich bekehrt dann, ist in die katholische Kirche gegangen, ein halbes Jahr lang, jeden Sonntag dort in die Kirche gegangen. Niemand hat ihn angesprochen. Jetzt ist er bei einer Freikirche. Ja? Also da stimmt doch was nicht. Ja? Wie ist es? Wir machen dann Synodalität und solche Sachen, ja, alles kann sein, ja, und so weiter. Aber im Konkreten sind wir nicht dort angekommen, was es wirklich bedeutet, jetzt eben Gemeinde zu sein, die am Sonntag den Gottesdienst feiert, den sie so inszenieren muss, dass es nicht inszenieren muss, sondern aus dem Ritus der Kirche so feiern muss, dass Christus, er handelt ja. Ja, wir geben eine Bühne, der Priester ist nur Platzhalter, Vikar jetzt eben für den sakramental anwesenden Christus. Also, dass Christus die Menschen berühren kann, dass die Transzendenz eben jetzt diese transzendentale Obdachlosigkeit mit Beheimatung beantwortet.
Wir sind eingestiegen in diese Sendung mit dem Religionssoziologen Detlef Pollack, der also diese These vertritt, Religion, damit auch katholische Kirche, ist im Sinkflug. Pater Karl, vielleicht sagen wir noch mal am Ende dazu was. Wir werden jetzt sicher Zuschriften bekommen, ja, den Leuten geht es so gut, deshalb gehen sie nur mehr in Kirchen und so weiter. Pater Karl, ist die katholische Kirche im Sinkflug, ja oder nein?
Also wir sind in einer Phase, glaube ich, wo wir wirklich, also so geht es nicht weiter. Also das muss man wirklich eindeutig sagen. Also jetzt jahrzehntelang hat man sich als Debattiergruppe jetzt eben inszeniert. Wir haben weiter die Herausforderungen natürlich, dass diese Gruppierungen in der Kirche da sind. Sie werden aber immer älter. Ja. Es ist eine Generation Z da, die wirklich Antworten jetzt sucht, die in die Kirche strömt. Wir erleben es. Ja. Qualitativ ein Aufbruch. Viele Taufen von jungen Erwachsenen. Ich erlebe das selbst hier auch bei Missio. Ich habe hier junge Leute angelagert, nicht? Wir haben so ein Gym für die vielen neu getauften Perser, die wir hier haben. Und wenn ich dann junge Leute frage, du, können wir am Sonntagnachmittag trainieren? Nein, da muss ich noch in die Messe gehen. Ja? Also wir haben dieses Phänomen plötzlich, dass junge Leute das Katholische total wieder ernst nehmen und als Ort eben jetzt für Sinn und Zukunft entdecken. Das sind quantitativ kleine Aufbrüche, aber die müssen wir verstärken und wir müssen uns insgesamt als katholische Kirche und jeder, der hier zuschaut, ja, und nicht regelmäßig in die Messe geht, soll sich sofort an der Nase nehmen, ob er wirklich jetzt eben begriffen hat, was Christentum ist. Ja. Also ich möchte euch wirklich challengen, es hängt dann von jedem Einzelnen und das war die große Botschaft des verstorbenen Papstes Franziskus, jeder von uns muss begreifen, dass er für die Weitergabe des Glaubens verantwortlich ist. Das heißt, wenn wir das nicht begreifen, wird der Sinkflug gleich weitergehen, dann können wir auf den nächsten Bischof, den nächsten Pfarrer warten und so weiter und so fort. Du bist verantwortlich für die Zukunft der Kirche und ich glaube nicht, also die Kirche wird ja nicht untergehen, es ist nur das Problem der territorialen Verteilung. Ich glaube auch, dass Europa und der deutschsprachige Raum einen wesentlichen Beitrag, ja, also für die Erneuerung des Christentums, der katholischen Kirche, der Glaubensstärke jetzt eben leisten kann.
Und wer gläubig ist, soll dankbar sein, dass es ist, weil Glaube ist auch ein Geschenk, eine Gnade. Und ich brauche immer wieder diese Zusage, der Herr segne und beschütze dich. Gerade sind wir am Ende der Sendung angelangt. Alle unsere Zuschauer brauchen das auch. Ich bitte dich um den Segen.
Wir brauchen alle Gottes Segen, bitten wir den himmlischen Vater. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, herzlichen Dank. Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten und fürs Dabeisein. Möge der liebe Gott Sie segnen und beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria auch Frieden für die ganze Welt.